Liebe Schwestern und Brüder, kriegstüchtig sollen wir werden. Das hat unser Verteidigungsminister vor 4 Wochen so gesagt. Ist es nicht viel wichtiger und zentraler, die Frage zu stellen, wie wir friedenstüchtig werden und bleiben? Das ist der Weg, denn Jesus geht und weist. Er weist den Weg aus der Feindschaft heraus zum Frieden. Aber dieser Weg ist nicht einfach. Das weiß jede und jeder von uns. Frieden schaffen, da steckt nicht nur das Wort schaffen für den Schwaben drin. Das ist harte Arbeit. Und es fängt immer dummerweise auf der persönlichen Ebene an, also bei mir. Und es kostet Überwindung. Goldene Regel für Frieden: Ich muss den ersten Schritt machen, nicht der andere. Bei mir fängt es an. Ich muss meinen Groll fahren lassen, nicht der andere zuerst. Sonst wird nie Frieden. Es kostet meine Rechthaberei, meinen Stolz, meine Erbsenzählerei, meine Buchhaltungskünste. Ich muss sie loslassen. Ich kann auch keinen Vorteil mehr daraus ziehen, vor anderen über deine Fehler zu sprechen. Damit Frieden werden kann, muss ich aufhören und dir zuhören und mich in dich hineinversetzen. Das ist harte Arbeit und ich habe gerade ein ganzes Jahr hinter mir, wo ich daran arbeite. Es ging nicht so. Frieden schaffen ist anstrengend, aber es lohnt. Es lohnt sich, denn Frieden heißt versöhntes Miteinander, da kommen die Dinge zwischen uns ins Lot. Im Hebräischen ist das Wort Shalom auch mit dem Wort vergelten im Sinne, dass es einen Ausgleich gibt, verwandt. Es kommen Dinge zwischen uns ins Lot. Es ist keine billige Friedhöflichkeit. Ja, nein, ist ja gut, Entschuldigung, dass ich da bin. Das ist noch kein Friede. Wir müssen nicht unbedingt miteinander beste Freunde sein. Wir müssen auch nicht gemeinsam in den Urlaub reisen, aber wir respektieren uns. Und wenn es Spannungen und Störungen gibt, dann suchen wir das klärende Gespräch. So lässt sich gut leben. Friedenstüchtig sollen wir werden. Darum geht es Jesus. Jesus führt zum Frieden. Mit mir, mit dem Nächsten, mit Gott. Das Anspiel hat es toll aufgegriffen. Wenn dich, das ist jetzt wichtig, wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, das ist tatsächlich der Schlag und nur der Schlag mit dem Handrücken. Und das ist in der Zeit damals ein bekanntes Bild für tiefe Verachtung. Man muss auch heute noch im Orient nur so in die Luft machen, dann habe ich einen Menschen aufs Tiefste gekränkt. Du bist für mich ein Haufen Dreck, bedeutet es. Mach dich vom Acker. Und wenn das geschieht mit dir, dass jemand dich verachtet, dich verletzt, was sollst du dann tun? Du sollst nicht zurückschlagen. Du sollst nicht zurückbeleidigen, du brauchst sie noch nicht mal verteidigen, du sollst erst mal hinstehen. Das ist Widerstand. Und du sollst klären. Du sollst die linke Wange hinhalten. Das ist nun wiederum ein Bild, dass du nachfragst, was ist denn passiert? Was ist denn passiert, dass du so wütend auf mich bist? Und dann kann und wird dir dein Gegenüber mitteilen, was ihn oder sie so verärgert hat. Zum Beispiel könnten dann konkrete Sachen zur Sprache kommen. Zum Beispiel, beim letzten Gespräch hatte ich gar keine Chance, was zu sagen. Du hast die ganze Zeit gequasselt. Ich wollte auch was sagen. Du hast mich nicht zu Wort kommen lassen. Oder du stellst dein Auto immer rücksichtslos vor meine Garage. Ich komme da gar nicht rein oder raus. Und das macht mich jedes Mal wahnsinnig, denn du bist noch nicht mal der Einzige, der das tut. Kannst du bitte beim nächsten Mal dein Auto woanders hinstellen? Und wenn ich dann solche Antworten höre, dann kann ich das klären und wir können gemeinsam einen besseren Weg weitergehen. Also friedenstüchtig werden, der Weg Jesu, und der ist schwierig, das wissen wir, und das wissen wir auch, er ist lebenslang, da werde ich nicht fertig. Aber wir müssen ihn um Gottes Willen beschreiten, diesen Weg. Oder willst du bis an dein Lebensende im Knatsch und Streit und in Zerrissenheit mit anderen Menschen verharren? Du hast dein Recht, ja. Willst du dich wirklich belasten mit Feindschaft, mit Hass und elender Erbsenzählerei? Die Frage heute Abend ist: Ist das, was auf der persönlichen Ebene Jesus bietet, anbietet, gebietet, der Weg des Nachfragens und Klärens, ist der auch im Großen möglich? Kann es dem Frieden im Nahen Osten dienen, wenn man einander fragt, was steht denn zwischen uns? Warum hasst ihr uns so? Warum behandelt ihr uns wie Dreck? Kämen sich Israelis und Palästinenser einander näher? Eines ist klar: Wenn man jahrzehntelang alles schleifen lässt, wenn man nur auf Verachtung und Misstrauen sät, dann kommt es irgendwann zum großen Rums. Und das ist jetzt in Israel wieder der Fall. Nach 1948, 56, 66, 73 und vielen bewaffneten Konflikten zwischendurch. Nun gibt es freilich ein großes Hemmnis, ein Riesenproblem. Eine Haltung, die es Israel besonders schwer macht, wirklichen Frieden zu erleben. Was ist denn, wenn dein Gegenüber überhaupt nicht gesprächsbereit ist und auch nicht versöhnungsbereit? Wenn du nur abgewiesen wirst? Am ersten Tag des neuen Staates Israel 1948 wurde in der arabischen Welt mit offenem Visier erklärt, Israel hat kein Existenzrecht. Die Juden müssen aus Palästina vertrieben und ins Meer versenkt werden. From the river to the sea. Und solange es diese Devise gibt, ob von der radikalen Hamas, der Hisbollah oder ständig neu eingepeitscht von iranischen Mullahs, solange also Israel die vollständige Vernichtung angedroht wird, solange immer wieder Raketen fliegen, um Israel auszulöschen, solange kann und wird es keinen Frieden geben. Und solange wird und muss sich Israel verteidigen. Nun stehen wir mit Israel vor einem großen Rätsel. Warum wird ausgerechnet dieses Land, warum werden ausgerechnet Juden so gehasst? Anti-israelische, anti-jüdische Haltung gibt es, seit es Juden gibt. Warum? Vor etwa 4000 Jahren erhält ein alter Mann namens Abraham zwei unglaubliche Verheißungen. Gott will ihn zum großen Volk machen, wie der Sand am Meer, wie die Steine, die Sterne am Himmel, die man nicht zählen kann. So viele Nachkommen soll Abraham haben. Und Gott verspricht ihm noch, du kriegst ein Land, in dem Milch und Honig fließen, als Eigentum, Kanaan. Und dann sagt er ihm noch, das ist gleichsam die dritte Verheißung, ich bin dein großer Lohn, dein Schild und dein sehr großer Lohn. Also, ich bin an deiner Seite und du kriegst Volk und Land als große Versprechungen in die Zukunft. Aber die Verheißungen Gottes brauchen Zeit. Viel Zeit. Typisch Gott. Der lässt sich Zeit. Und wir verstehen es nicht. Ich verstehe es nicht. Es braucht erst einmal Jahre, bis überhaupt der verheißene Sohn Isaak geboren wird. Dann ziehen irgendwann mal die Nachkommen Abrahams im verheißenen Land Jahrzehnte als Nomaden umher. Ja, wo ist das Land mit Milch und Honig? Sie besitzen nur kleine Ländereien und wandern irgendwann, das wissen wir alle, in der Hungersnot nach Ägypten aus. Und dort bleiben sie über hunderte Jahre. Und dort in Ägypten werden sie zum großen Volk. Und als sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit werden, da hören sie die wunderbare Zusage Gottes. Wissen Sie, was die hören? Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Wissen Sie, wie oft das in der Bibel vorkommt, diese Ehebündnis? Bundesformel, 39 Mal wird es in der Bibel, in der hebräischen Bibel ausgesprochen, ihr seid mein Volk, ich bin euer Gott. Wir zwei gehören zusammen für immer und ewig. Keinem anderen Volk der Welt wird so etwas gesagt. Die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs sind und bleiben ein besonderes, ein erwähltes Volk. Sie genießen eine Sonderstellung wie keine andere Nation der Erde. Nicht nur ihre Schrift und ihre Sprache sind einzig. Es gibt übrigens Menschen, die sagen, im Himmel wird Hebräisch gesprochen. Aber man könnte schon mal anfangen. Ja? Aber drei Worte kennen wir alle. Shalom, Halleluja und Coca-Cola. In diesem kleinen Landstrich in der Mitte der Welt offenbart sich Gott auf einzigartige Weise. Ihr seid mein Volk, ich bin euer Gott. Es kommt, wie es immer kommt. Menschen mit besonderen Merkmalen, mit Alleinstellungsmerkmalen, die werden von anderen angefeindet. Mit Misstrauen beäugt. Israel erlebt das von Anfang an. Es gibt zwei rote Fäden in der Geschichte dieses Volkes. Die besondere Liebe Gottes zu diesem Volk und der besondere Hass der Völker auf Israel und die Juden. Wie sieht es ganz praktisch aus, zum erwählten Volk Gottes zu gehören? Geht es von einer Glory Story zur nächsten? Nein. In Israel geht es von einer Anfeindung zur nächsten. Schauen wir näher hin. Jetzt kommt ein ganz kleiner, geschwinder Abriss. Das biblische Israel kommt erst unter Josua im späten 13. Jahrhundert, das sind also über 700 Jahre nach der Verheißung, endlich in das Land, das Abraham und seinen Nachkommen verheißen ist. Dann gibt es unter den Königen David und seinem Sohn Salomo eine kurze, etwa 80-jährige Dauer, wo man sagen kann, das ist Blütezeit in Israel. Obwohl David immer noch sehr viele kriegerische Auseinandersetzungen hat. Und als Salomo stirbt 920, da wird es schon kritisch, das Land spaltet sich in ein Nordreich und in ein kleines Südreich Juda. Und nur 200 Jahre später werden die 10 nördlichen Stämme verschleppt. Für immer? Fragezeichen. Und das kleine Südreich Juda, das bleibt übrig. Und auch das wird im 6. Jahrhundert vor Christus von den Babyloniern ins Exil geschickt. Der erste Tempel wird dem Erdboden gleichgemacht. Und 70 Jahre später lässt der persische König Kyros dann die Juden wieder in ihr Land nach Hause kehren. Esra kann den Tempel bauen, Nehemia die Mauer. Und irgendwann nach den Persern haben dann die Griechen das Sagen und dann die Römer. Und im Jahr 70 nach Christus zerstört Titus Jerusalem und den zweiten Tempel. Es ist die dunkelste Stunde Israels, der Geschichte Israels bis dahin. Weite Teile der Bevölkerung werden aus dem Land getrieben, aber man muss wissen, immer, über all die Jahrhunderte haben einige Juden dennoch im Land gelebt. Und sie blieben immer noch, vor allem in den Städten im Norden, Safed, Tiberias am See Genezareth, in Jerusalem und in Hebron gab es über all die Zeit Juden. Das ist auch in der byzantinischen Zeit so, ab 400, dann die Zeit der Kreuzfahrer, auch unter den Osmanen, den Türken, bleiben Juden immer im Land. Aber es gibt für fast 1900 Jahre eben keinen Staat Israel mehr. Erst 1948, als die Juden durch den Holocaust fast ausgerottet waren, da sollte es nach dem Beschluss der neuen Völkergemeinschaft der Vereinten Nationen wieder einen Staat geben. 23%, das können wir gleich mal einblenden, nächste Folie, das ist das britische Mandat Palästina ab 1920 bis 1948. Also links vom Jordan etwas lilafarbener, rechts etwas fliederfarbener, das alles ist Palästina zwischen 1920 und 1948. Und alle, die da drin leben, Araber und Juden, auch Christen, auch Deutsche, Armenier, wer auch immer, all die in diesem Mandat Lebenden werden damals Palästinenser genannt. Golda Meir sagte als Jüdin, between 20 and 48, I was Palestinian. Ich war Palästinenserin, als Jüdin. Das muss man wissen, dass der Begriff nicht besetzt ist auf eine Ethnie, sondern auf einen Landstrich. Und da gehörten alle dazu. Dann aber wird das Land getrennt. Du kannst die nächste Folie bitte bringen. Rechts vom Jordan. Oh, noch einmal zurück. Da müsste eine kleine kommen. Kommt nicht mehr. Dann habe ich da was versäumt. Doch, da ist sie eigentlich. Hier sehe ich sie. Kannst du noch einmal ganz kurz klicken? Rechts vom Jordan, das wird Transjordanien, das wird Jordanien. Man hätte es eigentlich besser Ostpalästina nennen sollen. Dann wäre klar, Palästina hat Gebiet behalten. 23% bekommt Israel, das ist der blaue Bereich. Und links vom Jordan bekommen auch Araber, das sind die beigefarbenen, ockerfarbenen Gebiete, die bekommen auch links vom Jordan Gebiete. Die heutige Westbank ist ein Stück davon, der Gazastreifen natürlich, das ging aber damals runter. Das war der Lösungsvorschlag der Vereinten Nationen 1948. Da links vom Jordan zwei Palästina und Israel als Staaten zu begründen. Dieser Plan wurde nie akzeptiert. Er wurde sofort abgelehnt. Und Israel hat sofort eine Kriegserklärung erhalten am ersten Tag des neuen Staates. Ich springe in die Gegenwart. 7. Oktober 2023, 6.30 Uhr, Simchat Torah, die Freude an der Weisung Gottes. Stunden zuvor liegen wir noch, Andrea und ich, am Strand in Tel Aviv, genießen die Brandung, die Wellen, die Sonne, traumhaft. Und nun heulen die Sirenen. Tausende Raketen werden abgefeuert aus Gaza Richtung Israel. Ein Massaker wird verübt, das höllischer nicht sein kann. Der Auftrag der Hamas lautet: Kill, kill, kill. Und macht Geiseln. Holt Frauen, Babys, Kinder, wehrlose Menschen. 1200 Israeli, auch einige Ausländer, werden bestialisch ermordet. 240 Geiseln, auch einige Ausländer, werden entführt. Und am Vormittag noch erklärt der Premier Israels den Kriegszustand. Wir sind im Krieg. Immer, wenn es in Israel kracht, spalten sich augenblicklich die Gemüter in aller Welt. Ich weiß nicht, ob Sie das auch so in Ihrem Dunstkreis erleben und erlebten, dass man plötzlich emotional miteinander streitet. Die einen zeigen Sympathie für das überfallene Israel. Die anderen stellen sich gegen Israel. Was machen die da? Am 8. Oktober schon wurden Süßigkeiten verteilt, auch bei uns im Land, weil 1400 Juden abgeschlachtet wurden. Was ist mit den einfachen Bewohnerinnen Gazas? Sie sind tatsächlich und aus meiner Sicht auch die Hauptleidtragenden dieses Krieges. Vor unseren Augen, und das ist nicht auszuhalten, gehen wieder einmal tausende Menschen zugrunde. Sie gehen zugrunde, und das möchte ich ganz klar ansprechen, sie gehen zugrunde, weil die Hamas in voller Absicht die eigene Bevölkerung als lebendes Schutzschilde verwendet. Sie nimmt in perfider Strategie die eigenen Menschen und baut zum Beispiel unter Krankenhäusern, unter Kindergärten ihre Terrorkommandozentrale. Und wenn jetzt Israel versucht, da hineinzugreifen, dann gibt es natürlich Opfer an zivilen Menschen. Und eine Welt schreit entsetzt auf. Das ist teuflische Taktik der Hamas. Menschenleben gelten nichts. Kein Mensch gilt etwas, wo Diktatoren und Terroristen herrschen. Wo der Teufel regiert, wird Leben vernichtet. Die Hamas hätte, ich gehe mal davon aus, ich habe es nicht gesehen, aber es wird erzählt und gesagt, die Hamas hätte genügend Treibstoff, um die Krankenhäuser in Gaza zu versorgen und weiter zu betreiben. Aber sie gibt davon nichts her, um Stimmung gegen Israel zu machen. Hier zeigt sich das Böse, der Böse, mit offenem Visier. Ja, arme Palästinenser, wer befreit euch? Wer befreit euch von der Hamas? Israel und seine Nachbarn, das ist eine Leidensgeschichte, in der sich Gott verbirgt. Israel ist eine Nation, die es nicht anders kennt, als umkämpft zu sein. Bewundert und gehasst, immer zugleich. Schon geopolitisch, geografisch ist dieser kleine Landstrich im Nahen Osten die Schnittstelle der ganzen Welt. Und dort zeigt sich Gott in unüberbietbarer Weise. Und er wird sich weiterhin dort zeigen. Dort offenbart sich Gott. Dort wirkt er sichtbar. Augen auf, Nachrichten gucken. Dorthin, nach Jerusalem, wird auch der Messias wiederkehren und sein Friedensregiment beginnen. So sagt es der Seher Johannes und die Propheten der hebräischen Bibel. Jerusalem steht im Fokus der Endzeit. In und mit Israel schreibt Gott mehr Geschichte als an allen anderen Orten der Welt zusammen. Der Gott der Bibel, der Vater Jesu Christi, nennt sich der Heilige Israels. Und auch dieser Begriff kommt 22 Mal in der hebräischen Bibel vor. Und in diesem Land, in einem der kleinsten Städte, wir feiern es demnächst wieder, wird Jesus geboren. Und dort in Jerusalem wird er gekreuzigt. Die Heilsgeschichte, dort. Und die Auferstehung, dort wird das Ende dieser Weltzeit eingeläutet. Also, wer etwas vom Gott der Bibel erfahren möchte, der kommt an Israel nicht vorbei. Wer als Christ Israel und die Juden außen vor lässt, der sieht den christlichen Glauben mit Scheuklappen. Die Juden sind unsere Geschwister. Ihr Schicksal kann uns nicht egal sein. Das Heil kommt von den Juden. Das sagt Jesus. Nun habe ich die ganze Zeit noch nicht unterschieden. Das mache ich jetzt auch nicht, weil es zu lang gehen würde. Ich meine jetzt nicht unbedingt die Regierung Netanjahu, wenn ich von den Juden spreche. Aber ich kann es auch nicht trennen. Dieses Land, dieses Volk, diese Menschen. Ich kann es nicht trennen, aber ich meine jetzt nicht das konkrete politische, auch nicht Vorgehen unbedingt, da kann man Krämpfe kriegen. Wenn wir nachschauen, Gottes Volk, ausgerechnet Gottes Volk, hatte mehr Kriege als alle anderen Völker der Welt. Kein anderes Volk war über die Zeiten so bedroht wie Israel. Man kann es nicht aufzählen. Ich versuche es mal ganz schnell. Kanaaniter, Hethiter, Jebusiter, Philister, Amalekiter, Ammoniter, Moabiter und so weiter. Schon in ganz alter Zeit. Kein Volk wurde so böse unterdrückt und verfolgt, aus dem eigenen Land gejagt. Von den Römern, den Kreuzrittern, den Arabern. Die Liste ist ellenlang und jetzt kommt eine Zahl. Das können Sie alles bei Wikipedia nachgucken. Mehr als 50 Mal ist Jerusalem im Verlauf seiner Geschichte belagert worden. 36 Mal wurde es erobert und 10 Mal zerstört. Von den Römern so gründlich, dass sie sogar die riesigen Felsblocken alle wegstießen. Mehr als jede andere Stadt der Welt. Auch das sei gesagt, die unvorstellbar grausamste Zeit war die Shoah, der Holocaust. Mehr als 6 Millionen Juden werden ermordet. Darunter, das ist eine Zahl, die mich flasht, 1,5 Millionen Kinder. Traurig und unbegreiflich. Anfeindung, Vorurteile, Ghettoisierung, Pogrome, Kriege verfolgen das Volk Gottes in aller Welt. Ausgerechnet das Volk Gottes. Als würde es dazugehören. Als wäre es das Markenzeichen, wer zu Gott gehört, erlebt Verfolgung. Kommt Ihnen der Satz bekannt vor? Paulus kann das allen Ernstes so sagen und meint damit auch Christen. Wer gottselig leben möchte, muss Verfolgung leiden, zumindest mit Verfolgung rechnen. Nichts ist mit dem vollmundig angepriesenen Rosengarten von einem Hochgefühl zum nächsten. Die Welt wird euch hassen. Sie wird sogar denken, Gott einen Dienst zu erweisen, wenn sie euch umbringen. So sagt es Jesus. Wir hatten Open Doors zu Gast letzten Sonntag. Gerhard hat es erwähnt. Die traurige Realität in über 50 Ländern der Welt. 360 Millionen Christen erleben in unseren Tagen zum Teil schlimmste Verfolgung. Jesus hat offen mit seinen Jüngern darüber gesprochen. Und die kannten das als Juden. Vorurteile, Misstrauen, Ausgrenzung, Verfolgung. Können Sie den Satz hören? Kann ich den hören? Es sind Markenzeichen dessen, der zu Gott gehört. Nun ist es schon so, dass wir keine Verfolgung suchen müssen. Aber wir sollten uns mal gelegentlich fragen, ich muss mich das fragen, warum werde ich eigentlich gar nicht verfolgt? Bin ich so wachsweich? Manchmal schwelt der Antijudaismus nur unter der Oberfläche. Viel zu oft bricht er offen heraus. Wo können sich Juden sicher fühlen? Was denken Sie? Wäre es in St. Georgen möglich, heute Jude zu sein? Hoffentlich, ich weiß es nicht. In Berlin wollte ich gerade lieber nicht Jude sein. Auch die Kirche, und das müssen wir einfach auch bekennen, da ist unsere Schuld noch nicht genug bekannt Israel gegenüber. Auch die Kirche hat 1500 Jahre lang mächtig gegen Israel und die Juden Stimmung gemacht, mit einer maßlosen Arroganz, mit Waffen und einer schlimm verdrehten Theologie und mit jeder Menge Antijudaismus, die man auch billig aus dem Neuen Testament herausgelesen hat. Christen haben die Bibel oft gegen die jüdischen Schwestern und Brüder gelesen und ohne es zu merken, machen wir es heute noch. Mir fehlen die Worte. Eigentlich kann ich nur weinen und schreien: Gott, wo bist du? Warum verbirgst du dich so? Warum gehst du solche Wege? Ausgerechnet mit den von dir Erwählten. Warum so viel Leid, so viel Krieg und Hass? Schaffe Frieden, Herr. Und jetzt zum Schluss die Frage nochmal konkret: Wird es denn niemals Frieden geben? Es scheint so, als ob es keinen Frieden gibt und geben wird über alle Zeiten. Und wenn Sie mich ganz persönlich fragen, natürlich muss man jede nur mögliche Anstrengung, Frieden schaffen im Nahen Osten, versuchen, machen, tun, alles. Israel hat da Versäumnisse über Jahrzehnte und die jetzige Regierung erst recht. Und es geht nicht, darf ich das offen sagen, einfach im Westjordanland Siedlungen zu bauen. Das geht nicht. Und Mauern hochzureißen, die irgendwo in ein beliebiges Landstück hineingehen, das geht nicht. Aber wenn Sie mich fragen, den Frieden im Nahen Osten wird es erst geben, den wirklichen Frieden, wenn der Messias, wenn der Christus wiederkommt, dann wird Shalom sein, Friede. Ja, es werden einmal, und das versuche ich mir auch vorzustellen, Juden und Araber, Palästinenser und Syrer und Iraner und Saudis, die vielen Nationen werden nach Jerusalem kommen. Ob es jetzt wortwörtlich ist oder ein Bild, spielt keine Rolle. Sie kommen ins Jerusalem des wiedergekommenen Christus, des gesalbten Gottes, in das neue Jerusalem Gottes. Und der Tag wird kommen, zu unseren Lebzeiten noch, wenn alle Welt hinzieht, um diesen Gott und seinen Christus anzubeten, der so wunderbare Dinge tut und Wege geht mit seinem Volk. Schlussgedanke, Sie waren ganz tapfer. Vielen Dank. Viel länger als sonst. Es gilt eines gilt und das gilt bis zum letzten Tag. Und es hat schon immer gegolten. Für die Nachkommen Abrahams gilt: Gott spricht, wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Und darum, wer sich an Israel vergreift, der wird sich die Zähne ausbeißen. Wer Israel angreift, wird, wenn nicht sofort, er wird den Kürzeren ziehen. Wer antijüdisch denkt und wirkt, der bringt sich um den Segen. Wer Israel außen vor lässt, setzt sich Scheuklappen auf. Dieses Volk wird nicht untergehen. Es wird leben, überleben. Denn es ist und war und bleibt Gottes Volk. An diesem Volk zeigt sich der lebendige Gott. Und damit das klar ist, ganz zum Schluss, das alles geschieht nicht, weil Juden bessere Menschen wären, heilige, besondere. Die können genauso gottlos sein wie wir. Ich sehe keinen Unterschied zwischen einem Juden und einem Christen von seinem Ethos. Ich möchte es nicht vertiefen. Doch Gott ist treu. Er bleibt treu. Da Jesus, der Davidsohn, auch er ist Nachkomme Abrahams. Es ist Gottes freie Wahl und Entscheidung. Und seine Entscheidung und Berufung können ihn nicht gereuen. Ja, er hat das kleinste aller Völker erwählt. Es gibt gerade einmal 15 Millionen Juden. Das ist noch nicht mal so viel, wie die Stadt Istanbul Einwohner hat. Aber mit diesem Volk schreibt Gott seine Geschichte, seine Heilsgeschichte für die ganze Welt. Liebe Geschwister, betet für den Frieden und haltet die Augen auf. Gottes Geschichte mit seinem Volk ist noch nicht zu Ende. Ich möchte ein Gebet einblenden. Das hat Reinhold Schneider geschrieben. Ich meine, es war 1941, mitten im Krieg. Und das ist eine Aufgabe, die wir neben dem Frieden, um den wir uns bemühen, haben. Betet. Allein den Betern kann es noch gelingen, das Schwert ob unseren Häuptern aufzuhalten und diese Welt den richtenden Gewalten durch ein geheiligt Leben abzuringen. Den Täter werden nie den Himmel zwingen. Was sie vereinen, wird sich wieder spalten. Was sie erneuern, über Nacht veralten. Und was sie stiften, Not und Unheil bringen. Jetzt ist die Zeit, dass sich das Heil verbirgt und Menschen Hochmut auf dem Markte feiert. Indes im Dom die Beter sich verhüllen. Bis Gott aus unseren Opfern Segen wirkt und in den Tiefen, die kein Aug entschleiert, die trockenen Brunnen sich mit Leben füllen.